Der Super Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles ist noch nicht mal 2 Wochen her, aber das Rad der Zeit in der NFL, das dreht sich unaufhaltsam weiter. Was passiert in der Free Agency und dem Draft und wie gelingt es denn Howie Roseman, das Super Bowl-Window für die Eagles weiter offen zu halten und das möglichst lange? Wer geht, wer bleibt und welche Spuren hat die vergangene lange NFL-Saison bei dem einen oder anderen Spieler der Eagles hinterlassen? Viel Bewegung drin, jetzt schon, so kurz nach dem 40-22 gegen die Chiefs in New Orleans. Ja, und auch das Coaches-Karussell hat sich mittlerweile so richtig in Bewegung gesetzt und dreht sich in einem ordentlichen Tempo. Wisst ihr was, wir drehen einfach bei allen wichtigen und aktuellen Themen eine schnelle Runde mit, aber ohne, dass euch und uns dabei schwindelig wird. So, damit erstmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Wer regelmäßig reinhört in unseren Podcast, der weiß, ich kann nicht anfangen, ohne einem ganz wichtigen Menschen eine ganz wichtige Frage gestellt zu haben. Die kommt jetzt. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Hallo da draußen. Mir geht es sehr gut und im Gegensatz zu dem ein oder anderen Eagles-Spieler, der sicherlich noch einen Drehschädel hat nach der Parade, ist das bei mir nicht der Fall. Und von daher freue ich mich auf unseren gemeinsamen Podcast diese Woche. Es ist ja auch doch trotz der ersten Off-Season-Woche für die Eagles die ein oder andere Sache passiert, über die wir uns heute schön austauschen können. Aber von daher hoffe ich, dir geht's genauso gut und du leidest nicht unter einem schweren After-Super-Bowl-Kater.
Sag doch nochmal Drehschädel, das ist das erste Mal, dass ich diesen Terminus gehört habe, finde ich sehr gut. Nein, ich habe keinen Drehschädel, ich bin ein bisschen verkatert und immer noch so irgendwie in Super Bowl-Stimmung. Ich finde es ja krass, weil jetzt schon so Stimmen laut werden, die zeigen, ey, die Saison ist schon wieder mitten im Gang, ne? Also wie schafft's denn Howie Roseman, wie schafft's diese Franchise jetzt irgendwie das Fenster offen zu halten, wie schafft man es denn, diesen Super Bowl-Hangover, über den immer alle sprechen, zu vermeiden und so. Also du merkst, die NFL, das NFL-Geschäft ist so ein All-Year-Round-Ding, ne?
Das ist wirklich verrückt, also wie die NFL das mittlerweile hinbekommen hat, obwohl sie eigentlich so eine lange Off-Season haben, dass eigentlich immer irgendwas passiert. Und du hast es gesagt, jetzt steht auch schon der Combine vor der Tür. Und an sich, und darüber können wir nachher auch sprechen, da gibt es ja den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, ist das durchaus ein Nachteil, wenn man das so sagen kann, den Super Bowl zu gewinnen. Weil für andere Teams ist in der ersten Januarwochenende die Saison vorbei und die bereiten sich vor auf die neue. Ja, und die Eagles haben jetzt mal leider 2 Monate Vorbereitungszeit verloren.
Ja, und 2 Monate, in denen sie über potenzielle Coaches bzw. Koordinatoren hätten sprechen können. Dazu gleich mehr. Wir fliegen gleich rein in die wichtigsten Themen dieser Woche. Haben ja unter anderem versprochen, die Super Bowl-Parade hier im Podcast nochmal gemeinsam anzugucken. Da ist eine Menge passiert, auch mit dem Thema Drehschädel, nehme ich an, über das man sprechen kann. Ein Thema vorab, das so hängen geblieben ist bei mir und das hat auch mit der Parade zu tun und mit dem Beginn einer wirklich total coolen Tradition, wie ich finde. Amy Rennebarger hat das Bild einer Eagles-Jacke gepostet. Eine Jacke, die sie gefunden hat im Anschluss an die Parade im Bereich des Kunstmuseums in Philly. Da haben ja auch die Reden oben auf den Rocky Steps stattgefunden. Erstmal nichts Besonderes. So eine Jacke kann schon mal verloren gehen oder liegen bleiben. Zwischen übrigens etwas mehr als 1 Million Eagles-Fans, habe ich gelesen, die sich zur Parade eingefunden haben. Aber diese Jacke ist bewusst liegen geblieben, Leute. Im Innenfutter hat Amy nämlich folgende handgeschriebene Nachricht gefunden. Ich übersetze es mal lose für euch. Wenn du diese Jacke gefunden hast, bitte nicht zurückgeben. Sie gehört dir. Ich habe diese Jacke in der Nacht des Super Bowl-Siegs 2018 gefunden und es fühlte sich nur richtig und logisch an, das gute Stück der Stadt Philadelphia beim nächsten Super Bowl-Sieg zurückzugeben. Viel Spaß mit der Jacke. Ich hoffe, die nächste Möglichkeit, sie an die Welt mit dem nächsten Super Bowl-Sieg zurückzugeben, kommt bald. Go Birds! Tim, sowas gibt's wahrscheinlich nur in der Sportstadt Philadelphia, oder?
Ja, das ist eine sensationelle Geschichte. Ich habe das dann auch gesehen und das klang ja so ein bisschen wie, als wäre diese Jacke aus der Erde erschienen, anlässlich des ersten Super Bowl-Sieges. Die wurde dann mitgenommen und dann wurde sie sozusagen wieder entlassen, so als hätte sie ein Eigenleben da draußen in die Wildnis in Philadelphia auf die Broad Street vor das Art Museum. Ich fand es auf jeden Fall eine sensationelle Geschichte und absoluter Ehrenmann, der diese Jacke gefunden hat und sie dann quasi wieder in die Freiheit entlassen hat, in die freie Wildbahn, sodass sie wieder aufgesammelt werden konnte. Ja, und schauen wir mal, wie lange die junge Dame das Vergnügen hat, diese Jacke zu tragen, bevor dann der Circle of Life dieser Jacke weitergeht.
Schöne Geschichte und wirklich eine coole Tradition und eine ganz hübsche Jacke im Übrigen. Guckt sie euch auf jeden Fall mal an bei Social Media. Ich glaube, sie ist sogar in Kelly Green gehalten, hat den Adler vorne auf der Brust. Also wirklich eine coole Jacke und eine richtig gute Idee. Lass uns kurz noch bei der Parade bleiben. ich habe es gesagt, etwa 1 Million Menschen auf den Straßen von Philadelphia unterwegs. Viele haben sogar gekämpft, um dieses Spektakel nicht zu verpassen, habe ich gelesen. Es war wild und chaotisch, sah aber nach einem richtig schönen Tag für alle Beteiligten aus. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar meiner Lieblingsszenen zusammengesucht. Das sind Momente, Tim, die eher bei Social Media zu finden waren. Du darfst gerne kommentieren und ergänzen, wenn du magst. Einverstanden?
Sehr gerne.
Ja, komm, machen wir. Erstens, wenn sogar die Polizei Spaß hat auf so einer Veranstaltung, weißt du, dass die Welt in Ordnung ist. Der Tuschpush auf der Broad Street, formschön vorgetragen von der Polizei, dazu die jubelnden Eagles-Fans. Schöne Bilder, oder?
Das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Also spricht, glaube ich, auch für die ausgelassene Stimmung. Die Polizei in den USA ist ja nicht immer so entspannt. Aber die Jungs hatten auf jeden Fall definitiv auch Spaß.
Nummer zwei, der nächste unglaublich schöne Moment während dieser Parade. Saquon Barkley entdeckt den Eagles Ballboy Adrian im Publikum am Straßenrand, also jenseits der Absperrung, geht zu ihm, umarmt ihn und hebt ihn rüber, damit er eben so richtig dabei sein kann. Klare Message von Saquon an den Ballboy Adrian: Du bist auch Teil dieses Teams. Und das war eine schöne Message.
Auf jeden Fall, man sieht's ja und wir haben es ja auch schon so ein bisschen beim Recap des Super Bowls besprochen, was für ein Ehrenmann und was für ein Leader Saquon Barkley ist. Und das sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, tief in seinen Charakter blicken lassen. Und großartiger Mensch offensichtlich coole Aktion, kann man nicht anders sagen.
Nummer drei der Highlights dieser Super Bowl Parade der Philadelphia Eagles. Noch jemand, der mit durfte auf die Rocky Steps und sogar ans Mikrofon. Ryan Quigley. Sagt euch wahrscheinlich erstmal nichts. Ryan ist Eagles-Fan, hat den schrecklichen Anschlag in New Orleans an Silvester überlebt. Die O-Line hat ihn getroffen, hat ihn mitgenommen, hat ihn hoch auf die Steps in seinem Rolli getragen. Und dann steht er da Arm in Arm mit Saquon Barkley und ruft E-A-G-L-E-S ins Mikro. Total schön, ich hatte Gänsehaut.
Ja, ein absolut charakterstarkes Team offensichtlich, was die Eagles sich da dieses Jahr aufgebaut haben. Und man sieht es, das sind die eigenen Egoismen oder die eigenen, ja, das eigene zur Schau stellen, eher weniger im Vordergrund, als auch anderen Menschen einfach eine Teilhabe an diesem besonderen Ereignis zu gewähren. Und das ist sicherlich was Besonderes. Das ist nichts Selbstverständliches. Ich glaube, das hat man ja auch an anderen Paraden gesehen oder an anderen Festivitäten, Feierlichkeiten auch von anderen Teams. Jetzt will ich nicht sagen, dass es ein exklusives Philadelphia Eagles-Ding ist, aber man kann definitiv sagen, dass das schon eine besondere Truppe ist mit einem besonderen Teamgeist. Und nachdem jetzt hoffentlich auch nicht allzu viel in der Offseason passieren wird, hoffentlich dann auch dieser Teamgeist eben rübergerettet werden kann in die neue Saison.
Können nicht nur auf dem Feld austeilen, sondern auch ganz viel Liebe verteilen. Und da greift wieder die City of Brotherly Love. Vielleicht ist es doch ein Philly-Ding. Ich glaube schon ein bisschen. Hier ist der vierte Punkt, den ich gefunden habe. Das hier wahrscheinlich dein Lieblingsmoment. Jake Elliott kann nicht aufhören.
Er kickt und kickt und kickt.
Goals. Kickt Field Goals während der Parade. Und was wird gekickt? Bierdosen, klar. Ich glaube, er hat alle reingemacht, oder?
Ja, natürlich. Absoluter Kicker-Goat hat auch an der Bierdose, nicht nur beim Kicken der Bierdose, sondern an der Bierdose auch eine sehr gute Figur abgegeben.
Auch beim Trinken Jake the Make, ist doch klar. So, und der letzte Punkt, und wenn wir schon bei fliegenden Bierdosen sind, Howie Roseman fängt auch eine Bierdose und zwar mit der Stirn, sah heftig aus. Er wird es verschmerzt haben. Ich weiß gar nicht, ob es genäht werden musste. Wenn ja, auch eine Art, sich an diesen Super Bowl-Sieg zu erinnern. Ne? Muss ja nicht immer gleich eine Tätowierung sein, wie bei Mekhi Becton jetzt oder Isaiah Rogers oder so.
Und hast du übrigens hast bestes du vielleicht
was denn?
Ja, wahrscheinlich wolltest du das jetzt genau sagen. Deswegen, sorry für die Unterbrechung, sprich gerne aus, weil ich vermute, du wirst jetzt genau darauf Bezug nehmen.
Nee, ich wollte noch sagen, was er dazu gesagt hat. Das war nämlich ein ziemlich cooles Zitat. Er hat gesagt, I bleed for the team. Und damit ist dann eben auch das Herzblut gemeint und zwar ganz, ganz sicher. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Ja, das fand ich auch sensationell. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, I bleed for the city.
Noch schöner.
Ja, also das war echt cool und man muss ja fairerweise sagen, das war schon übel. Also sah nicht so gut aus und wie er dann da stand, mit der Sonnenbrille, mit der Zigarre im Mund, auf der Stirn blutend. Ich habe direkt die ersten Memes gesehen, Referenz von Harry Potter zu Howie Roseman, weil Harry Potter, wisst ihr, hat auch diese Narbe auf der Stirn. Und jetzt ist quasi Howie Roseman auch der Auserwählte und es war ein göttliches Zeichen, dass er diese Bierdose mit seiner Stirn gefangen hat und hat durchgehalten. Also muss man sagen, Hut ab, Howie Roseman, das hat auf jeden Fall wehgetan. Also das könnt ihr euch auch mal anschauen. Der wurde leider voll getroffen von dieser Bierdose. Steckt sicherlich keine Absicht dahinter, so wie das geworfen war. Da wollte man einfach, das habt ihr ja auch gesehen, da wurden ja Unmengen an Bierdosen hochgeworfen zu den Spielern und zum Staff, die dann einfach so ein bisschen dann versorgt wurden aus der Bevölkerung. Aber ja, das war nicht der Einzige, der mit einer potenziellen Narbe nach Hause gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch gesehen habt. Nämlich Cooper DeJean hat tatsächlich auch eine Platzwunde davon getragen. Flo, hast du es gesehen? Und vor allen Dingen hast du gesehen, bei was er sich diese Platzwunde zugezogen hat? Sensationell.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die ganzen coolen Skibrillen gesehen, die die Jungs aufhatten. Übrigens Marketing 10 von 10 von einem großen Bierhersteller, also sieht nicht nur stylisch aus, sondern die haben sich auch noch was dabei gedacht. Nee, was ist dem passiert?
Ja, ich sag mal, Marketing können die bei diesem Bierhersteller, leider kein leckeres Bier, aber das ist ein anderes Thema. Und das nächste Mal, glaube ich, sollten die Eagles hoffentlich zeitnah wieder einen Super Bowl gewinnen, dann gibt's vielleicht nicht nur Skibrillen, sondern auch Helme, die hätten sicherlich dem einen oder anderen gut getan. Nämlich Cooper DeJean hatte auch von diesem eben benannten Biersponsor, dessen Name ich jetzt hier auch nicht erwähne, zum einen, weil es mir, wie erwähnt, ich kann es nur betonen, überhaupt nicht schmeckt und zum anderen, weil wir nicht dafür bezahlt werden, ist er
noch
gerannt
nicht.
Und ja, noch nicht, aber von diesem Biersponsor, wenn, dann nehmen wir irgend so ein leckeres amerikanisches Craft-Bier, aber da müssen wir uns dann noch einigen. Also wenn es da draußen irgendwelche amerikanischen Craft-Bier-Brauer angibt, meldet euch, nein, Spaß beiseite, wir machen das natürlich, weil wir Freude haben und nicht, weil wir damit was verdienen, sondern es ist einfach nur ein Hobby. Aber das am Rande, kommen wir zurück zu meiner lustigen kleinen Geschichte, nämlich dieser eben genannte Biersponsor oder nicht genannte Biersponsor hat auch eine Kette verteilt. Also es war so eine große Bling-Bling-Kette, ich vermute mal, es war irgendwie so aus Hartplastik, aber es war definitiv hart. Cooper DeJean hatte eben diese Kette umhängen, ist dann gerannt, weil er, glaube ich, wieder zu seinem Wagen aufholen musste, auf dem er eigentlich mitgefahren ist, und ist dann so schnell gerannt, dass diese Kette angefangen hat zu schwingen und sie ist quasi gegen seine Stirn geschwungen, sodass er sich dann auch eine Platzwunde zugezogen hat. Also ihr seht schon, dem einen oder anderen hat die Parade mehr wehgetan als die komplette Saison, wo es ja den einen oder anderen harten Hit gab. Das fand ich im Nachgang, er hat es mit Humor getragen, lustig, weil eigentlich ist es natürlich nicht lustig, wenn sich jemand da so wehtut. Aber das war der Nächste, der vielleicht eine Narbe davontragen wird. Ja, und dann gab es für mich noch zwei lustige Geschichten, abgesehen von denen, die du schon genannt hast. Die eine war, ich würde sagen, man sagt immer bei uns mit einem Augenzwinkern, der VV, der Veranstaltungsvollste. Das war, glaube ich, der VV bei dieser Parade auf Seiten der Philadelphia Eagles, Quinion Mitchell, der irgendwann von der Polizei eingesammelt wurde. Der war jenseits von Gut und Böse.
Und Nolan Smith, ich glaube, der hatte auch einen drin. Hast du Nolan Smith gesehen
mit dem kleinen Kind? Das war die nächste. Das wäre genau die nächste und letzte Geschichte gewesen. Du hast nämlich absolut den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn ihr das da draußen nicht gesehen habt. So lustig.
Kind gekidnappt.
Das kann er nicht. Da war ein kleines Kind, stand bei einer jungen Dame, einer jungen Mutter, und dieses kleine Kind wollte unbedingt irgendein Foto mit ihm machen. Und hat gesagt, hey, du kriegst kein Foto von mir, ich kann dich mal mit auf die Parade nehmen. Und hat er einfach dieses kleine Kind auf seine Schulter genommen, ist damit einfach losgelaufen. Er war auch sehr betrunken, hat das Kind sehr gut behandelt. Aber hat einfach dieses Kind mitgenommen und dann hat er irgendwann noch am nächsten Tag, wahrscheinlich war es ihm ultra peinlich, rausgetweetet, ja, Jungs und Mädels da draußen, habt keine Angst, ich habe das Kind wieder abgegeben, aber ich war einfach so im Flow drin und für das Kind natürlich unvergesslich, was dann dort passiert ist.
Und für Quinion Mitchell irgendwie auch so cool, weil wenn du den, ich habe den ja getroffen in New Orleans, habe ich erzählt, bei der Opening Night, der ist ja immer so emotionslos. Ne? Also auch mimisch so emotionslos.
Stille Wasser, denkst, Flo, stille Wasser.
Ja, ist so. Okay, ja. Aber dann hat er rausgehauen. Finde ich gut und die haben wirklich jedes Recht dieser Welt dazu, das ausgiebig zu feiern.
Genau, und allerletzter Punkt, und da brauche ich natürlich deine Einschätzung als absoluter Modemogul. Was sagst du denn bitte zum Swag von Jalen Hurts auf dieser Parade?
Der Swagger von Jalen Hurts ist einfach, der ist null diskutabel. Der ist immer eine 12 von 10 und er denkt sich auch immer was dabei. Nicht nur, dass er ja philosophiert und Sätze raushaut, die auch wirklich auf Ewigkeit Bestand haben. Er hat auch immer den richtigen Fit an, zu jeder Gelegenheit.
Dem kann ich mich in meiner laienhaften Einschätzung gegenüber Flo nur anschließen. Was ich auch sehr cool fand, war natürlich diese neue Nike-Werbung. Die ja dann dieses Love Hurts rausgebracht haben, fand ich
total. Ich habe sofort nach dem Shirt geguckt, gibt's aber noch nicht.
Ja, war echt cool. Und was die auch gemacht haben, coole und sehr clevere Aktivierung. Ihr kennt ja da draußen wahrscheinlich alle eins der Wahrzeichen von Philadelphia, natürlich mit der Liberty Bell, ist ja dieses Love-Zeichen, was da in der Mitte von Philadelphia steht. Und da hat dann einfach mal quasi Nike das Hurts dahinter gepackt. Also stand dann quasi fett Love Hurts. Und das war fand ich sehr amüsant, fand ich sehr, sehr schön.
Ja, siehst du mal wieder, was für einen Einfluss so große Brands wie Nike haben. Aber war wirklich sehr schön. Und wie gesagt, wenn das Shirt draußen ist, schreibt mal bitte, wenn ihr das irgendwo entdeckt, also bitte das Offizielle und keine nachgemachten in irgendwelchen ominösen Stores. Also bitte das Original, dann bestelle ich es mir auf jeden Fall. Den Harry Potter-Vergleich mit Howie Roseman finde ich überragend. Ich musste gerade so, ich habe gerade den Titel im Kopf gehabt, Howie Potter und die Bierdosen von Azkaban.
Ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber ist auf jeden Fall weit oben in der Verlosung für diesen Sendungstitel. Auch da draußen, gebt uns gerne mal Feedback. Sind euch unsere Einlassungen zu crazy oder findet ihr das genau richtig? Also schreibt uns gerne über Insta, wir freuen uns.
Das tun wir und schreibt uns bitte auch mal, ob ihr die Shownotes lest, weil da gebe ich mir immer so viel Mühe mit Tim gemeinsam, ja, das dauert und also bis wir irgendwann sagen, so raus damit, das dauert schon eine gewisse Zeit, wir geben uns wirklich viel Mühe, also bitte mal Feedback, ob ihr das überhaupt lest, weil sonst schreiben wir einfach demnächst rein, viel Spaß mit der neuen Folge, reicht dann ja auch, nee, also wir wollen das schon so machen, das macht sehr, sehr viel Spaß, so. Dann hüpfen wir mal auf das Coaches-Karussell. Mit Anlauf machen wir das, müssen wir, denn es dreht sich ja schon in einem ordentlichen Tempo, muss man wirklich sagen. Kellen Moore ist weg und wird Head Coach der New Orleans Saints. Der 19. Head Coach in der Geschichte der Franchise und der jüngste übrigens zum Start der kommenden Saison, wird er gerade mal 36 Jahre alt sein, Tim. Damit aber nicht genug. Es sieht ganz schön Philly-mäßig aus in New Orleans und damit sind eben nicht die Überbleibsel vom Super Bowl-Sieg auf der Bourbon Street gemeint, sondern Kellen Moore bringt Doug Neusmeyer mit, den jetzt ehemaligen Quarterback-Coach der Eagles. Er wird neuer Offensive Coordinator bei den Saints. Sein erster Coordinator-Job, aber nicht sein erster Job bei den Saints übrigens. 1994, Recherche, Recherche, ist Neusmeyer von den Saints nämlich gedraftet worden. Der war selbst Quarterback, kam aus Idaho. Und die Zusammenarbeit mit Kellen Moore, die geht schon ein bisschen länger. Die beiden sind seit 7 Saisons im Grunde unzertrennlich beruflich, haben in Dallas und bei den Chargers und eben bei den Eagles zusammengearbeitet. Jetzt sollen sie also die Offense der Saints auf Spur bringen. Die waren nur auf Platz 19 bei erzielten Punkten letzte Saison und auf Platz 30 in Sachen Raumgewinn. Tim, mit der Historie der beiden war der Move irgendwie erwartbar, ne?
Ja, das war er. Also man hatte auch gesagt, er wird ihn relativ sicher mitnehmen, als klar war, dass Kellen Moore zu den Saints gehen wird. Von daher keine große Überraschung. Man hat ja oft so, dass eine gewisse Entourage mittravelt von Coach zu Coach. Das ist nicht unüblich in der NFL. Man muss das erstmal so hinnehmen. Ich meine, das ist ja das Los, was all die Teams ziehen, die erfolgreich sind und vor allen Dingen junge, aufstrebende Koordinatoren haben, dass die halt eben abgeworben werden. Ist in der Hinsicht natürlich nichts Schlimmes, weil natürlich haben dann entsprechend auch die Eagles davon profitiert, eben halt diese Talente an Bord zu holen. Dann musst du halt eben auch in Kauf nehmen, dass sie sich dann auch halt verlassen, wenn ihnen halt höhere Weihen angeboten werden. Also von daher erstmal an der Stelle muss man das emotionslos zur Kenntnis nehmen, so funktioniert das halt. Und man hat natürlich auch so ein bisschen gelesen, die eine oder andere Stimme, warum geht der zu den Saints? Und das ist doch irgendwie eine der bescheidensten Ausgangslagen in der nächsten Saison. Ist es auch, aber es gibt da draußen halt nun mal nur 32 NFL-Teams, die 32 Headcoach-Stellen haben. Ja. Und ein Headcoach kriegt ungefähr, was man jetzt kolportiert, irgendwo zwischen 11 und 13 Millionen Dollar. Und ein Assistant, ein Offensive Coordinator, kriegt halt eben nur um die 3 bis 4, wenn er ein sehr guter ist. Also von daher, klar ist das eine sehr, sehr unattraktive Lage natürlich, in der die Saints gerade in der Salary-Cap-Hölle stecken. Das wird keine gute Saison werden, das ist absehbar. Aber er hat da jetzt auch die Chance, über die nächsten Jahre wirklich from scratch was aufzubauen. Es gibt keine schlechtere Ausgangslage, das ist ja wiederum gut, ne? Wenn du ganz am Boden liegst, kannst du ja nur besser werden. Und wie Flo und ich gemerkt haben, wie viele andere da draußen, ist New Orleans, eine sehr schöne Stadt, in der es sicherlich auch Spaß macht zu leben. Von daher wünschen wir ihm an der Stelle alles Gute. Flo und ich, genau wie ihr da draußen auch, ihr versteht das Business. Es macht da überhaupt keinen Sinn, irgendwie enttäuscht zu sein, sondern wir wünschen ihm das Beste. Sie sind mit Sicherheit noch keine Konkurrenz für die Eagles, von daher kann man das umso entspannter angehen lassen. Und ein paar Coaches haben sie ja auch noch in Philadelphia gelassen.
Auf jeden Fall. Und da kommt auch wieder die Entourage-Denke ins Spiel. Gleich mehr dazu. Du bist hier übrigens der Head Coach. Ich bin der Offensive Coordinator, was die Bezahlung angeht.
Du meinst, weil ich 0 kriege und deine 0 noch nulliger ist.
Ja, Doppel-Null im Brotherly Talk, aber Tim hat's gesagt.
Die beiden
Wir machen das ja aus Spaß. Ne? Wer weiß, was noch draus wird. Ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, jetzt kommen ein paar Eagles-Fans dazu. Ihr habt's alle weitergesagt und weitergetragen, dass es uns gibt. Das macht ihr auch weiterhin, darüber freuen wir uns sehr. Kellen Moore hat übrigens schon angekündigt, dass er das offensive Playcalling übernehmen wird in The Big Easy.
Das ist mal mutig schauen, im Übrigen, finde ich.
Bitte?
Ich sage, das finde ich im Übrigen sehr mutig, als First-Time-Head-Coach, dir dann noch diese zusätzliche Aufgabe ans Bein zu binden. Halte ich für mutig und weiß nicht, ob das so gemacht hat, aber mutig.
Ja, wie gesagt, der hat eine Historie mit Nussmeier. Insofern werden die das klar abgesprochen haben. Mal schauen, wie sich die beiden dann entwickeln. Und ich halte es wie Tim in der Fußballsprache. Wir wünschen den beiden alles erdenklich Gute für die Zukunft. Tschüss, Kellen Moore und tschüss, Doug Nussmeier. Und hallo dem neuen Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles, Kevin Petullo. Und der kommt aus den eigenen Reihen. Per Beförderung finden die Eagles also ihren neuen OC. War ja in der vergangenen Saison der Passing Game Coordinator. Spannend, es gab kein einziges Interview mit potenziellen Kandidaten von anderen Teams. Man hätte, und du hast es letzte Woche sehr, sehr schön gesagt, Tim, ja auch auf einen ganz erfahrenen Kandidaten gehen können. Möglicherweise mit dem Ziel, das ständige Bäumchen wechsel dich auf der Koordinatorenposition zu verhindern. Am Ende ist es nun also Petullo geworden, der vierte OC in 4 Jahren, bei dem du Gefahr läufst, dass er nach einer wirklich sehr, sehr, sehr guten Saison als offensiver Playcaller den Kellen Moore macht, ne? Und woanders hingeht. Die Entscheidung für Kevin Petullo lag aber total nah, denn Sirianni vertraut ihm total. Er ist seine rechte Hand seit Jahren, hat ja neben der Verantwortung als Passing Game Coordinator auch die Rolle des Associate Head Coaches gehabt. Und in dem Wort Associate steckt ja das Beförderungspotenzial schon drin, ne? Eingespielte Unit also. Seit 2018 arbeiten sie zusammen, damals ja noch bei den Coles. Tim, deine Einschätzung zu Petullo. Und um die Diskussion gleich mal ein bisschen zu würzen, macht es sich Sirianni mit dieser Entscheidung nicht viel zu einfach? Brauchst du nicht jemanden von außen, gerade als Super Bowl Champion mit einem Fenster, das weiterhin offen ist und offen bleiben soll? Und hast du vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt verpasst, um andere Kandidaten zu interviewen? Jetzt war ja kaum noch was da nach dieser Saison für die Philadelphia Eagles, die sehr, sehr lang war. Viele Fragen, ich weiß, entschuldige.
Ja, das nächste Mal muss ich auf jeden Fall Zettel und Stift mitnehmen, sonst kann ich mir ja gar nicht alle Antworten merken.
Du hast so, ich weiß sie noch, ich kann sie noch wiederholen, wenn du brauchst.
Ja, sehr gut. Wenn ich was vergesse, dann schießt du sie auf jeden Fall noch nach. Du hast so viele schöne Triggerpunkte gesetzt und da habe ich, schwirren mir ganz viele Sachen im Kopf rum, die mich auch die letzten Tage abends, wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, die da durch meinen Kopf geschwirrt sind. Fangen wir vielleicht mal von hinten nach vorne an. Ob die Eagles, und ich weiß natürlich, wie du das meinst, ob die Eagles den richtigen Zeitpunkt verpasst haben. In Anführungszeichen unschöne Antwort darauf ist, sie haben ihn verpasst, sie konnten aber nichts hören, weil sie den Super Bowl gewonnen haben. Natürlich hast du natürlich einen klaren zeitlichen Nachteil, wenn du jetzt quasi auf der Suche bist nach den großen Offensive Coordinator Talenten, die es da draußen gibt. Stichwort in Houston, da gab es ja auch jemanden. Dann sind die natürlich alle vom Markt runter. Das ist natürlich selbstverständlich, weil ich hatte es am Anfang erwähnt, für viele Teams ist Anfang Januar die Saison vorbei und die können sich direkt mit auseinandersetzen, wen sie jetzt eben da an Bord holen wollen. Von daher ist natürlich der Markt, jetzt sage ich mal an den Geheimtipps, natürlich leergeräumt.
Regale sind leer, ne?
Ist nichts mehr. Also das ist dann so. Dann hast du natürlich noch dieses Element, was du aufgebracht hast, berechtigterweise. Möchte man nicht lieber auf einen erfahrenen Coach gehen, der dir vielleicht dann nicht direkt wieder weggeholt wird? Ich persönlich denke, aber ich weiß nicht, wie du darüber denkst, das kann nicht das Kriterium sein, weil du willst den besten Jahr haben. Du willst ja keinen haben, der irgendwie abgehalftert ist und dir deswegen nicht mehr weggeholt wird. Von daher, natürlich kannst du sagen, du holst dir jemanden, wir hatten ja auch, oder ich hatte ja auch mal erwähnt, theoretisch wäre so ein Frankreich, wäre ja vielleicht so ein Kandidat gewesen, aber wer weiß, ob der überhaupt Lust darauf hatte, ne? Jetzt irgendwie nochmal sozusagen als Offensive Coordinator längere Zeit sich zu committen. Der wartet ja vielleicht auch nur darauf, seine nächste Head-Coaching-Position zu bekommen. Von daher denke ich, qualitativ folgt da Qualität folgt da quasi deinem Need. Aber bevor ich auf die nächste Frage eingehe, wie siehst du denn das denn? Hättest du denn, unabhängig davon, bitte noch nicht drauf eingehen, dass du lieber vielleicht jemanden möglicherweise von extern geholt hättest als von intern, aber nur mal auf dieses Thema, lieber älterer, erfahrener Coach mit der Zielsetzung, dass er dir nicht direkt wieder weggeholt wird?
Ich glaube, die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil du mit Patullo jemanden hast, der so eingespielt ist mit Sirianni, der so vielseitig gearbeitet hat. Ich will das gleich auch nochmal aufzeigen. Diese Position Associate Head Coach hat ja so viele Elemente, bringt so viele Elemente mit sich. Der kennt die Mechanismen innerhalb dieses Teams sehr, sehr gut. Und ich glaube, darauf hat Sirianni gesetzt. Ich glaube, das stand relativ früh auch fest, dass diese Position durch Petullo dann auch besetzt wird. Insofern kannst du immer philosophieren und sagen, ja, brauchst du nicht jemanden wie Vic Fangio, der wahrscheinlich in Rente gehen wird oder möglicherweise in Rente gehen wird als Defensive Coordinator der Philadelphia Eagles mit einem Super Bowl Ring dann an der Hand endlich. Das wissen wir nicht. Ne? Also was hätte jemand von außen dieser Franchise gebracht, außer möglicherweise einer neuen Philosophie, einer neuen Denke? Aber ich glaube, du brauchst sie erstmal nicht mit dem Kader, den du hast, mit der Saison, die du gespielt hast und mit den Mechanismen, die schon seit Jahren greifen. Insofern finde ich den Move erstmal mutig von sehr weit außen, weil Kevin Petullo wirklich wahrscheinlich die wenigsten gehört haben bis hierhin. Aber in der Nachbetrachtung finde ich ihn sehr, sehr logisch. Ich habe mich eben nur gefragt, und das ist die letzte Frage, die ich dir ja auch gestellt habe, macht es sich Sirianni mit dieser Entscheidung einfach viel zu leicht? Also der schwimmt jetzt so und surft jetzt so auf dieser Welle, sagt, jetzt habe ich einen Super Bowl gewonnen, da ist ja noch einer, der kann das, Kellen Moore ist weg, den hätte ich wahrscheinlich gerne behalten, der hat einen guten Job gemacht, jetzt nehme ich halt den. Ist das eine Entscheidung, die zu einfach ist, deiner Meinung nach? Oder kann Sirianni als Super Bowl Winning Coach im Übrigen sich das auch erlauben, diese Entscheidung zu treffen?
Naja, also ich meine, man muss ja auch erstmal vielleicht vorweggeschoben natürlich mit in die Gleichung mit aufnehmen. Das entscheidet ein Sirianni logischerweise nicht alleine, sondern auch ein Howie Roseman spricht da ein gewichtiges Wörtchen mit, der natürlich nochmal auch aus einer anderen Brille damit draufschaut. Du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt gebracht mit Blick auf Jalen Hurts und dass er jetzt zum vierten Mal in seiner vierten Starter-Saison einen neuen Offensive Coordinator kriegt. Und das, was jetzt die Philadelphia Eagles gemacht haben, ist ja noch das am nächsten an der bisherigen Philosophie nahe. Das, was als Kritikpunkt ja zum Teil genannt wird, ist ja eigentlich genau jetzt als Vorteil auch durchaus zu sehen. Also warum nicht? Man kann sagen, Jalen Hurts spielt irgendwie jedes Jahr in einem neuen Scheme drin, offensively. Ja, und jetzt holst du aber jemanden aus intern, der eben halt nicht wieder ein neues Scheme mit reinbringt. Das ist doch genau das. Also das finde ich immer so lustig, ne? Dass was auf der einen Seite kritisiert wird, jetzt holst du jemanden von intern, wäre auf der anderen Seite als konsistente Fortführung des bisherigen Wegs verstanden geworden, wenn Kellen Moore weitergemacht hätte. Also das finde ich immer so die lustigen, unlogischen Anmerkungen, die es oft da draußen gibt. So, man kann es so sehen, man kann es kritisch sehen nach dem Motto, man macht es sich zu einfach, man hätte doch externe Impulse holen müssen. Auf der anderen Seite sagen dieselben Leute, aber es wäre doch schön gewesen, wenn Kellen Moore geblieben wäre. So, jetzt bist du halt am nächsten dran, hast entsprechend den nächsten aus der Nahrungskette dann jetzt befördert und der kann jetzt vielleicht auch Jalen Hurts mal diese Konsistenz geben in dem Offensive Scheme der Philadelphia Eagles, wo er sich einfach ein bisschen weiter etablieren kann. Das ist so das eine. Das andere, was ich gerne ergänzen wollen würde, ist, jetzt holst du vielleicht wieder einen Jungen, der dir direkt weggekauft wird oder beziehungsweise wird ja nicht mal weggekauft, sondern der dich dann verlässt und dann irgendwie den nächsten Job angeboten kriegt. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders mit Blick auf die Vita, die Kellen Moore hatte, der vorher schon zwei Offensive-Coordinator-Positionen
ja, wird so schnell nicht gehen, hast du recht.
Genau. Und der natürlich nur darauf gewartet hat, endlich mal befördert zu werden. So, jetzt sind wir eben bei Kevin Petullo, bei jemandem am Start, der zum ersten Mal jetzt eben als Offensive-Coordinator die Weihen bekommt. Plus, und du hast es auch schön erwähnt, der schon auch lange mit Nick Sirianni zusammenarbeitet. Von daher glaube ich nicht, dass eben nach einer Saison Offensive Coordinator er gleich schon zum Head Coach irgendwo gemacht wird. Also you never know, aber es ist jetzt nicht so wahrscheinlich wie bei einem Kellen Moore, wo du schon damit rechnen konntest, dass bei der ersten Gelegenheit natürlich er jetzt diesen Sprung dann möchte, den er vielleicht schon vorher gerne gehabt hätte. Einen dritten Punkt würde ich gerne ergänzen und zwar ist es ja so, jetzt wird ja auch der ein oder andere Vergleich herangezogen, naja, jetzt holst du jemanden von innen, wie damals irgendwie Brian Johnson, was überhaupt nicht funktioniert hat. Jetzt gibt es aber einen großen Unterschied. Und er führt mich gleich mit einem Spiegelstrich. Zudem macht es sich Nick Sirianni zu einfach. Jetzt gibt es aber einen großen Unterschied, nämlich Brian Johnson hat damals 2 Jahre in der NFL gearbeitet, bevor er quasi diese Position des Offensive Coordinators bekommen hat, die ja, wo wir wissen, nicht funktioniert hat. Kevin Petullo, auch schon bevor er mit Nick Sirianni gearbeitet hat, ist seit 15 Jahren in der NFL. So, das heißt, da kommt jemand mit einer ganz anderen Erfahrung, auch wenn er natürlich noch nie OC war, der kennt die NFL aus dem FF, der weiß, wie Nick Sirianni tickt. Nick Sirianni sagt ja auch selbst, selber hat jede wesentliche Entscheidung immer wieder mit ihm gespiegelt.
Sehr gut.
Mhm. Ja, und das, was du gesagt hast, macht er sich zu leicht. Ich glaube, und du hast ja auch den richtigen Punkt schon genannt, sollte man jetzt nicht sagen, hey, wir reden jetzt nicht mehr über irgendwie einen Coach, der letztes Jahr sehr unerfolgreich war am Ende der Saison, sondern wir reden jetzt eben über einen Coach, der ein Jahr später den Turnaround geschafft hat und ein unfassbares Team, ich habe jetzt gesehen, CBS hat das Philadelphia Eagles Team von 2024, 2025 zum besten Team der letzten 20 Jahre gekürt, der das hinbekommen hat, dem sollte man auch eben diesen Vertrauensvorschuss geben, neben diesen anderen Punkten, die ich gerade erwähnt hatte. Und von daher, was allerletzter Punkt, ihr da draußen auch mit beachten sollt, jetzt gibt's ja noch ein Pass-Game-Koordinator, da kommen wir gleich auch noch vielleicht drauf zu sprechen, aber der Run-Game-Koordinator ist ein gewisser Jeff Stoutland und das bleibt ja auch gleich und dementsprechend glaube ich, ist das eine Entscheidung, die erstmal gut ist. Ich glaube, Howie Roseman und Nick Sirianni haben sich das Vertrauen erarbeitet, von daher sehe ich nicht die Punkte, das jetzt zu kritisieren, weil, und das habe ich ja gerade, in meinem langen Monolog ausgeführt, gibt es genauso viele Pluspunkte, wie man theoretisch auch irgendwie sich vielleicht Kritikpunkte herleiten kann.
Viele schöne eingespielte Mechanismen, also zwischen Sirianni und Patullo. Und noch ein kleiner Satz zum Thema Kontinuität und eine Zahl. Jalen Hurts, du hast es gesagt, darf endlich mit einem Playcaller zusammenarbeiten, den er ja schon kennt. Wollte er auch unbedingt, ne? Hat er jetzt bekommen, freut er sich drüber. Muss man einfach auch mal drüber sprechen. Kevin Patullo ist der 9. OC für Jalen Hurts seit 2016. Der 9. Also auch das wirklich ein großes, wichtiges Signal innerhalb dieser Entscheidung. Auch krass. Und Jalen Hurts ist nicht der Einzige, der sich freut. Übrigens Lane Johnson hat gepostet, let's go, mit so einem Bizeps-Emoji, nachdem klar wurde, dass Patullo den Job übernimmt. Und mal abschließend zu ihm und dieser Position zwei ganz positive Punkte noch. Er übernimmt eine Offense, die super funktioniert, das muss man auch mal sagen. Und zweitens die Konstanz, das ist jetzt hier auch schon durchgeklungen, auf der Koordinatorposition ist ja zumindest mit Fangio jetzt gegeben. Also insofern ergänzen sich die Dinge ganz gut. Blick nach vorne, den haben wir noch nicht gewagt, Tim. Wie wird sich diese Offense mit Kevin Patullo in der kommenden Saison verändern? Oder wie wird sie sich verändern müssen? Hast du eine Idee?
Das ist noch schwer zu sagen. Also ich meine, er hat ja in diversen Interviews auch gesagt, dass seine Philosophie ist, und das ist eigentlich sozusagen eine Nicht-Antwort.
Er hat den Cleansman gemacht.
Ja, genau, seine Antwort war, du musst einfach dein Offensive Scheme so aufstellen, wie es die Skills deiner Spieler hergeben. Ich meine, das ist aber auch eine richtige Einstellung und eben jetzt nicht festgefahren zu sagen, ich will irgendwie A, B oder C Richtung verfolgen, sondern natürlich auch schauen, was können entsprechend meine Skill-Positionen. Und du hast gesagt, die Konsistenz ist ja auch da innerhalb des Rosters auf der offensiven Seite. Einfach mit einem AJ Brown, mit einem Devonta Smith, mit einem Saquon Barkley, mit der O-Line. Da hast du halt alle Skill-Spieler, die können ja alles. Und das haben wir ja auch gesehen, ne? Wenn irgendwie das Run-Game dir genommen wird im Super Bowl von den Chiefs, dann gehst du halt auf das Pass-Game. Und von daher ist es, glaube ich, die richtige Einstellung. Und es gibt ja auch noch diesen Mythos, naja, jetzt holst du jemanden von innen und eigentlich musst du dich ja verändern, sonst kopieren die anderen dein Spiel, beziehungsweise wissen, wie du spielst. Da habe ich mir auch mal ein bisschen überlegt, so nach dem Motto, ist das überhaupt realistisch und wie handhaben das eigentlich andere Winning-Teams? Und bin mal so in die Untiefen der Statistiken eingestiegen und habe mir mal ein Beispiel herausgegriffen, was euch, glaube ich, verdeutlicht da draußen, dass das jetzt mit Sicherheit nicht ein Nachteil ist. Weil, guckt euch doch mal die Kansas City Chiefs an. Da gibt's einen gewissen Matt Nagy, kennt ihr vielleicht, war auch mal ganz früher, habe ich gesehen, Spieler bei den Philadelphia Eagles 2009. Und dieser gewisse Matt Nagy, der ist seit 2023 Offensive Coordinator der Chiefs. So, hat's den Chiefs geschadet? Nee, die sind gefühlt jedes Jahr im Super Bowl, haben ihn auch fast zum dritten Mal gewonnen. Wäre da nicht ein Superteam der Philadelphia Eagles um die Ecke gekommen, um das zu verhindern? Also von daher ist es nicht so, dass nur weil ich denselben, beziehungsweise aus demselben Coaches Tree, denselben Koordinator mir da irgendwie ranzüchte, plötzlich jeder versteht, wie man Offensive tickt, weil ich glaube, wenn du ein guter Coach bist, und das hoffen wir mal, das ist er dann auch, natürlich wirst du dein Spielsystem ein bisschen verändern, damit du halt nicht so leicht auszurechnen bist. Aber von daher, es gibt da genug Beispiele draußen, auch von einer Konsistenz auf der OC-Position, und du wirst trotzdem nicht entschlüsselt.
Der ehemalige Passing-Game-Coordinator ist also weg. Das ist eine Position, die besetzt werden muss. Und sie ist anscheinend besetzt. Parks Frazier übernimmt wohl, den Gerüchten zufolge. Er kommt von den Dolphins. Als Offensive Assistant hat er dort gearbeitet. Davor ein Jahr in Carolina und im Jahr 2022 war er kurz Interim Offensive Coordinator bei den Indianapolis Colts. Ihr erinnert euch vielleicht, da wurde Frank Reich nämlich in der Saison gefeuert. Und Jeff Saturday hat damals übernommen. Ja, und Frasier und Sirianni und Petullo waren ja auch zusammen bei den Coles. Hast du eine Meinung zu Parks Frasier? Dass er aus Miami kommt und mit Mike McDaniel zusammengearbeitet hat, finde ich erstmal ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja, und ich bin vor allen Dingen überrascht, dass man ihm jetzt einen Vertrag anbietet, weil er ist ja kein oder hat ja keine italienische Herkunft. Ne? Also du musst jetzt mal gucken, das sind ja mittlerweile die Philadelphia Italians mit Big Dom, mit Nick Sirianni, mit Petullo, mit Vic Fangio. Das heißt, das ist ja komplett alles aus Italien oder italienstämmig. Von daher ist ja sehr überraschend, wie man jetzt quasi einen nicht italienischstämmigen Passing-Game-Coordinator finden könnte. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube auch, sollte es so kommen, noch ist es ja Stand jetzt Freitagabend nicht entschieden, zumindest nicht laut unseren Informationen. Ganz junger Mann, 33 Jahre alt, die beiden kennen sich, also Nick Sirianni und eben halt auch Frasier. Und von daher klingt das erstmal sehr, sehr spannend. Also da haben wir das nächste junge Talent, was dann vielleicht auch irgendwann mal, ob es bei den Eagles ist oder woanders, wird sich zeigen, für Höheres geweiht ist. Aber klingt erstmal ganz gut und ich glaube, also er hat auf jeden Fall NFL-Erfahrung und wir werden ihn oder die Eagles werden ihn mit offenen Armen empfangen.
Aufmerksame Eagles-Fans werden festgestellt haben, die Position des QB-Coaches ist damit oder wäre damit noch nicht neu besetzt. Mal sehen, wer da kommt und ob da überhaupt noch was kommt. Es wird nämlich auch darüber spekuliert, dass diese Aufgabe von Sirianni, Petullo und möglicherweise dann Frasier gemeinsam übernommen wird. Spart Geld und das bringt uns zu diesem Thema. Der NFL geht es wirtschaftlich offensichtlich ziemlich gut. Am vergangenen Mittwoch hat die Liga die Teams darüber informiert, dass der Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze, die sich ja aus den Gesamteinnahmen der NFL ergibt, nochmal einen richtig großen Sprung nach oben macht in der kommenden Saison. 255,4 Millionen Dollar waren es zuletzt. Jetzt steigt der Salary Cap auf irgendwas zwischen 277,5 und 281,5 Millionen. Tim ist unser Mann hier im Podcast, wenn es um die Kohle geht und was man so damit anstellt. Die Anhebung des Salary Cap hat nämlich möglicherweise ja auch Auswirkungen auf die Eagles und die Frage, wer bleibt vielleicht doch in der kommenden Saison, ne Tim?
Für die Philadelphia Eagles ist das eine ganz hervorragende Nachricht. Also ich meine, es ist ja absolut historisch, was da gerade in der NFL passiert. In den letzten zwei Jahren ist damit dann der Salary Cap um 50 Millionen Dollar angestiegen. Das ist ja wirklich komplett Millionen, crazy. Ey. Ja, absoluter Wahnsinn. Und die Philadelphia Eagles sahen, und das ist übrigens auch eine Seite, die kann ich euch allen da draußen nur ans Herz legen. Und zwar gibt es eine Seite, eine Webseite, die heißt overthecap.com. Die könnt ihr euch mal anschauen, ist ganz interessant, da kann man wirklich reinschauen. Die haben dann sehr akkurates Tracking, wie das Salary Cap der einzelnen Teams in den Jahren 25, 26 und auch 27 ausschaut. Und da kann man sich immer ganz schön informieren, was dann entsprechend noch für Spielmasse bei den einzelnen Teams vorhanden ist. Und wenn wir jetzt mal, und das ist das relevante Jahr, uns das Jahr 2025 anschauen, ist es jetzt Stand aktuell, da ist noch nicht diese Erhöhung, weil die ist ja noch nicht ganz final, wie hoch sie dann auch sein wird, nicht mit reingerechnet. Das heißt, ohne diese Salary Cap Erhöhung haben die Philadelphia Eagles im Cap Space 19,5 Millionen Dollar. So, das ist erstmal am unteren Rande. Da gibt es natürlich noch Teams, die sind, also im unteren Drittel, da gibt es Teams, die sind natürlich in absoluten Cap-Hölle. Ich habe sie schon erwähnt, die New Orleans Saints sind sagenhafte minus 47 Millionen Dollar über dem Cap. Das ist eine absolute Katastrophe. Cleveland Browns auch 24 Millionen Dollar drüber. Also da haben die mit Deshaun Watson alles richtig gemacht. Sternchen, natürlich Smiley dahinter. Also absoluter Wahnsinn. Ihr habt es ja mitbekommen, die Patriots und die Raiders haben einmal 128 Millionen Dollar Cap-Space. Die anderen haben 99 Millionen Dollar, das heißt, dort wird viel passieren. Auch ganz gefährlich für die Eagles, die Washington Commanders verfügen über 82 Millionen Dollar Cap Space. Also die werden nochmal richtig aufrüsten, also da wächst was heran, da muss man ein Auge drauf haben. Kennt man so ja gar nicht in den letzten Jahren. Die Commanders, haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, sind gefährlich, werden eher noch gefährlicher werden. Aber das Ganze hier ist ja quasi kein Washington Commanders Podcast, sondern ein Philadelphia Eagles Podcast. Und für die Eagles, ich hatte es eingänglich gesagt, ist das eine gute Nachricht, weil eben halt nur in Anführungszeichen knapp 20 Millionen Dollar Cap Space. Und auch das haben wir letzte Woche erwähnt. In unserem kleinen Super Bowl Recap. Es laufen ja viele Verträge aus. Also das heißt, die Philadelphia Eagles müssen sich jetzt entscheiden, was mache ich denn eigentlich und wen möchte ich denn eigentlich verlängern? Zach Bourne ist vertragslos. Josh Sweat ist vertragslos. Milton Williams ist vertragslos. Brandon Graham ist vertragslos, wird natürlich in den Sonnenuntergang reiten. höchstwahrscheinlich. Mekhi Becton ist vertragslos. Fred Johnson ist vertragslos. Avonte Maddox ist vertragslos. Rick Lovato ist vertragslos. Kenneth Gainwell ist vertragslos. Oren Burks, CJ Uzoma, Jack Driscoll, Nick Gates und Lee Raven Clark. So, da war schon der ein oder andere Name dabei, wo man sich sagt, oh, den hätte ich schon ganz gerne wieder. Und gerade jetzt, wenn wir uns mal die Defense anschauen, ist da eben ein Josh Sweat, der eben aktuell projiziert wird, zwischen 18 und 22 Millionen zu machen. Ein Milton Williams wird ebenso projiziert für seinen nächsten Vertrag zwischen 18 und 20 Millionen. Der hat ja eine unfassbare Leistung im Super Bowl gebracht. Ein Zach Bourne nach dieser Defense Player of the Year liken Saison wird projiziert zwischen 20 bis 15 Millionen pro Jahr. Ein Mekhi Becton wird projiziert zwischen 10 und 14 Millionen pro Jahr. Also alleine da seht ihr schon mal, und es gibt euch, glaube ich, ein gutes Gefühl, gebt euch bitte nicht Illusionen hin, dass all diese Spieler wieder zurückkommen. Das geht gar nicht. Und selbst mit der Erhöhung des Salary Caps geht das gar nicht. Aber es gibt ja schon die Möglichkeit, auch den einen oder anderen zu halten. Und was heißt den einen oder anderen? Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, mindestens zwei dieser eben genannten. Diese Möglichkeit hast du. Ich kann mir offen gesprochen auf keinen Fall vorstellen, dass Sweat und Williams bleiben. Das kannst du dir nicht leisten, das willst du dir nicht leisten. Du hast ja auch einen Ojomo, du hast einen Davis neben Jalen Carter in der Interior Defensive Line. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Eagles im Draft in der ersten Runde auf Interior Defensive Line gehen werden, nämlich genau aus diesem Grund, um den nächsten Nachwuchs kostengünstig ranzuzüchten. Und dementsprechend würde ich sagen, wahrscheinlich werden sie versuchen, Zach Bourne zu halten und dann eben auch Mekhi Becton. Das ist meine Projektion. Du wirst vielleicht die Defensive Guys, die ich gerade erwähnt habe, gehen lassen. Aber eben dementsprechend Good News. Du hast jetzt mehr Salary Cap zur Verfügung. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Plus, das darf man auch nicht außen vor lassen, und das ist der letzte Punkt meinerseits, du bist natürlich da draußen, gerade für die Free Agents, der hottest Shit. Was meine ich damit? Du hast die Chance, mit diesem unfassbar guten Roster auch nächstes Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Das heißt, viele Free Agents werden vielleicht auch einen Discount hinnehmen, um in diesem Superteam zu spielen. Und das ist natürlich schön, wenn du da ein bisschen Bewegungsspielraum hast, eben durch diese Anhebung des Salary Caps.
Noch ein Satz zum bevorstehenden Draft. In der ersten Runde an 32, logischerweise, könnte jemand wie Kenneth Grant kommen von Michigan, Defensive Tackle. Ich habe mir schon mal so Mock-Drafts angeguckt, das machen wir dann aber bei Gelegenheit. Aber dass diese Positionsgruppe adressiert wird, ist uns, glaube ich, relativ klar. Also spannende Ausführung von dir, Tim. Wirklich cool, und das spielt wirklich den Philadelphia Eagles in die Karten. Ich bin in der Tat gespannt, wer dann bleibt und wer leider dann nicht bleibt. Zum Abschluss und noch zum Thema, wer bleibt oder wer kommt, kurz noch diese drei News aus der Welt der Philadelphia Eagles, die sind relativ frisch. Darius Slay hat sich geäußert, der will noch ein Jahr bleiben bei den Eagles, geht ja ins letzte Vertragsjahr, 3 Jahre insgesamt waren es dann über 42 Millionen. Er hat gesagt, gerne bei den Eagles, aber, und wir haben im Vorgespräch kurz drüber diskutiert, er sagt, er könnte sich aber auch das Team der Detroit Lions vorstellen. Jetzt haben wir uns gefragt, was meint er denn damit? Weil, also kommende Saison würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, verstehe ich an der Stelle auch nicht. Also er kann eigentlich, vielleicht wurde es auch ein bisschen komisch wiedergeben im Interview, nur das Jahr da drauf gemeint haben, weil die Eagles werden einen Teufel tun und jetzt quasi ihren 1-2-Corner, also Quinny Mitchell hat sich ja Stück für Stück ja auch nach vorne gedrängt, aber die werden einen Teufel tun, den jetzt gehen zu lassen. Von daher wird er sicherlich zu 99,9% auch nächstes Jahr bei den Philadelphia Eagles spielen. Und was er das Jahr dann da drauf macht, da fließt noch einiges an Wasser den Main hier in Frankfurt runter. Von daher wird er mit Sicherheit nicht gehen. Ja, und was er danach macht, das sehen wir dann.
Dann Cam Jurgens ist erfolgreich am Rücken operiert worden, wird wohl zum Training Camp im Sommer wieder fit sein, zeigt zwei Dinge, nämlich erstens, wie schwerwiegend seine Verletzung wirklich war, und zweitens, was für ein Dog, was für ein Kämpfer Cam Jurgens wirklich ist. Ich meine, der ist bis später im Sommer raus. Wahnsinn, oder?
Ja, das ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, da wurde wohl etwas an einem Nerv im Rücken operiert. Also das klingt ja schon wirklich ziemlich krass, und ihr wisst das alle da draußen, mit Nerven muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man da Schindluder betreibt, dann kann das ganz, ganz böse Auswirkungen haben, bis hin zu, dass du nicht mehr laufen kannst. Also von daher krass, und dass er sich da die Saison halt da hat fit spritzen lassen, das ist ja wirklich unglaublich und alles andere als gesund. Von daher wünschen wir ihm eine schnelle und gute Genesung. Und das führt mich auch zu einem weiteren sehr, sehr interessanten Punkt, nämlich zur Personalie Cam Jurgens. Da geht nämlich jetzt der junge Mann, er ist ja noch sehr, sehr jung, in das letzte Jahr seines Rookie-Deals. So, und jetzt kennen wir alle Howie Roseman, Howie Houdini, wie du ihn mal genannt hast, Flo. Und Howie Houdini, was macht er denn? Der ist eigentlich immer vor der Welle. Und was bedeutet das ganz konkret? Er geht eigentlich typischerweise nicht mit seinen Stars, mit seinen Franchise-Playern in das letzte Vertragsjahr und lässt sie dann unfassbar teuer werden, sondern er kommt vor die Welle. Und das haben wir wunderbar gesehen in Micah Parsons beispielsweise oder in CeeDee Lamb. Die sind alle viel zu teuer geworden. T. Higgins wurde noch nicht verlängert. Der wird jetzt absurd teuer, wird vielleicht gefranchise-tagged und dementsprechend nochmal teurer für die Bengals. Das passiert ja bei den Eagles nicht, weil Howie Roseman ein Fuchs ist und dementsprechend schon immer frühzeitig, bevor die Gehälter exorbitant ansteigen, die Verträge verlängert. Von daher gehe ich fest davon aus, dass jetzt auch in dieser Offseason Cam Jurgens verlängert wird. Hat er sich verdient, dass er den ersten schönen großen Vertrag bekommt. Dann sind wir wieder beim Thema Salary Cap und das frisst logischerweise auch Cap Space weg, was natürlich vielleicht dazu führt, dass dann der ein oder andere Spieler, den ich gerade genannt habe, vielleicht dann doch nicht bleibt. Und das ist aber auch nochmal natürlich ein interessanter Punkt, Stichwort Restrukturierung von Verträgen. Das wisst diejenigen von euch, die sich schon länger für die NFL interessieren. Man kann da natürlich viel rumspielen mit dem Cap. Das heißt, du verlängerst einen Vertrag, du schiebst dann quasi Zahlungen in spätere Jahre, das schafft dir wieder kurzfristigen Cap Space. Das heißt, wenn die Philadelphia Eagles jetzt, und ich überspitze es mal ganz illustrativ, Cam Jurgens mit Geld zuschütten, können sie sich aber für die kommende Saison 3 Millionen Dollar freispielen. Ne, weil sie einfach sozusagen Geld nach hinten schieben in Vertragsjahren. Von daher, da sieht man immer wieder, was dann auch jongliert werden muss. Da sitzen ja auch quasi Mathematiker bei den einzelnen Teams und spielen da an den entsprechenden Formeln rum. Ich gehe davon aus, Cam Jurgens wird verlängert, er hätte es verdient. Und das würde sogar, obwohl es hinten raus mehr Geld kostet, kurzfristig Geld freispielen.
AJ Brown, und das ist mein dritter Punkt, Tim, hat auch eine Formel aufgemacht, die ich sehr attraktiv finde. Er hat nämlich gesagt, er möchte bitte Myles Garrett in Philadelphia sehen. Der hat ja um einen Trade gebeten, ist jetzt öffentlich geworden. Myles Garrett würden wir nehmen, Tim, oder?
Ja, rein sportlich würden wir ihn auf jeden Fall nehmen. Das ist ja auch so ein generational Talent. Aber ich sehe das nicht. Du hast mich ja gerade hier als unseren Finanzbeamten dargestellt. Ich spiele jetzt einfach mal weiter die Rolle. Wer sollten den Spaß bezahlen? Also nicht nur, dass du mal mindestens einen, ich gehe davon aus deutlich mehr, First-Round-Pick plus Second-Third-Rounds abgeben musst. Also wirklich eine ganze Stange an Draft-Picks, die dich das kosten würde. Das ist eine. Dann wird Myles Garrett natürlich einen neuen Vertrag wollen, weil sein Vertrag ist ja dann auslaufen. Natürlich will der die nächsten Jahre auch nochmal schön verdienen. Wie sollen denn das die Eagles zahlen? Also das kann gar nicht funktionieren. Er wird dann wahrscheinlich eher sich einem der eben genannten Teams mit einem sehr, sehr hohen Salary Cap anschließen. Wobei natürlich klar, er hat ja gesagt, er möchte Titel gewinnen, was natürlich dagegen spricht, sich jetzt vielleicht irgendwie den Patriots und Raiders anzuschließen. Aber ich sehe hier, und hoffentlich tritt es nicht an, hoffentlich jinxe ich das jetzt nicht. Ich habe eben genannt, das Team, was den dritthöchsten Cap-Space hat, sind die Washington Commanders. Ganz klar ein Team offensichtlich, was jetzt ja schon um den Titel mitgespielt hat. Den würde ich nicht so gerne in Washington sehen, um ehrlich zu sein. Aber er wird bestimmt nicht bei den Eagles landen.
Auch das wird die Zukunft zeigen. Gut, dann sind wir durch, Tim, oder? Nächste Woche steht ja schon der Combine an und dann geht's auch schon richtig flott Richtung NFL-Draft. Das NFL-Jahr, Brücke geschlagen, vor allem mit einem tiefen Playoff-Run, macht echt keine Pause. Ne? Finden wir aber gut. Wir hören uns bald wieder. Danke, Tim, für heute. Danke euch für heute. Lasst wie immer gerne Feedback da, ein Abo, einen Kommentar. Das hilft uns sehr. Danke, bis bald, macht's gut und go Birds!
Go Birds!